herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode zu Gast bei Jasmin Mara Meo, IFBB Bikini Pro Athletin. Was Mara aus ihrem Leben als Profisportlerin und als Coach zu berichten hat, hört ihr gleich in einer interessanten und spannenden Unterhaltung mit Jasmin. Viel Spaß dabei!
Ihr seid beim Podcast Stronger Than You. Ich bin Jasmin Gorici, eure Co-Hostin, und ich habe heute eine Bikini-Profi-Athletin zu Gast, und zwar Deutschlands neueste, frischeste, und das ist die liebe Mara Meo. Herzlich willkommen, Mara.
Hi.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast, zu so später Stunde tatsächlich.
Sehr gerne.
Genau, Mara ist, du bist auch jetzt frisch wiedergekommen. Woher kommst du gerade, Mara?
Genau, ich war jetzt vor ein paar Tagen noch in Prag. Und bin jetzt erst seit vorgestern Abend wieder daheim.
Sehr gut. Genau, ich habe, muss ich auch mal sagen, so zur Vorgeschichte, ich habe Mara schon, glaube ich, nach dem Profidebüt direkt geschrieben, aber du warst noch so viel unterwegs, ne?
Ja, so genau. Also da hat eigentlich die Saison erst angefangen, und da dann war es irgendwie von Wettkampf zu Wettkampf und irgendwie immer viel los und immer am Reisen. Und ja, jetzt ist die Saison quasi vorbei. Ja.
Bist du wieder in good old Deutschland sozusagen, ne?
Genau.
Du kommst aus Süddeutschland, meine ich, ne?
Mhm, ja, genau. Ja. Ich wohne jetzt in der Nähe von Frankfurt, in Darmstadt.
Sehr gut, genau. Ja, für die Zuhörer, dann stell dich doch mal ganz kurz vor, Mara, wie alt du bist und was du so machst. Also einmal so eine kurze Zusammenfassung, genau, wann du mit dem Sport angefangen hast. Und dann starten wir auch schon so ein bisschen mit der Geschichte, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
Ja, genau. Also ich bin 33 Jahre alt, also nicht mehr ganz, ganz so jung. Und ich habe mit dem
Sport... Sieht man dir nicht an.
Ja, Gott sei Dank.
Ehrlicherweise.
Hab mit dem Sport angefangen 2016, 17. 17 war ich das erste Mal auf der Bühne im Frühjahr. 16 so den ersten betreuten Aufbau gemacht. Und genau, dann bin ich 17, 18 und 19 gestartet. Damals noch beim IFBB, also beim DBV. Habe dann eben auch 2019 Gesamtsieg auf der Deutschen Meisterschaft gemacht. Eben da dann auch quasi den höchsten Titel in Deutschland erreicht mit, ja, wie gesagt, Gesamtsieg in der Bikini-Klasse, Deutsche Meisterin. Und ja, genau, dann wollte ich auch weiterhin noch beim IFBB starten, aber dann kam Corona. Und genau, dann ist die Frühjahrssaison 2020 quasi ins Covid-Loch gefallen. Und danach habe ich mich dann auch entschieden, doch dann auch bei der MPC weiterzumachen. Habe dann allerdings aber auch lang gewartet, bis ich dann tatsächlich beim NPC das erste Mal gestartet bin, weil ich einfach keine Prep nochmal machen wollte, die dann doch irgendwie abgesagt werden muss wegen irgendwelchen Restriktionen. Deswegen wurde es dann tatsächlich Herbst 22 mit NPC-Debüt. Und jetzt im Herbst 23 dann auch endlich mit der Profikarte belohnt.
Ja, mega krass. Ja, ich habe immer gedacht, dass das gar nicht so lang ist, aber das sind ja nur schon 7 Jahre Bühne teilweise, ne, Mara?
Ja, doch.
Krass. Also ich, das war mir gar nicht so bewusst, dass du schon so früh quasi auf den Schuhen standest.
Ja, doch.
Das also, sind ja fast,
so früh war es gar nicht.
Sind 4, 5 Saisonen fast, ne?
Genau, es waren jetzt die 5. Saison, allerdings die 6. Prep, die ich gemacht habe, weil die eine, das ist ja wirklich kurz vor den Wettkämpfen, es war ja so 2, 3 Wochen vor dem ersten Wettkampf, wurde alles abgesagt.
Voll, war ich auch in Prep, aber ich bin dann international gestartet.
Ja, genau.
Ich hatte damals in Deutschland quasi geplant und dann ist die abgesagt worden, da war ich aber so lange schon in der Prep und schon so tief drin, da bin ich auch richtig verzweifelt und da habe ich dann international, dann war ich dann in Budapest tatsächlich. Ja,
ja, genau, das war ein bisschen schwierig, weil ich wollte eigentlich auf die Europameisterschaft und da wusste man ja gar nicht, findet die noch statt, dann wird die ja 100 Millionen Mal verschoben und man wusste ja überhaupt gar nichts und bei mir war es ja auch die Saison Back-to-Back, also ich habe ja den Herbst gemacht und hatte dann nur so 1, 2 Monate Pause und dann direkt wieder in die Prep gestartet und davor habe ich auch sehr, sehr lange diätet und es war einfach zu lange.
Ja. Also, wie lange hast du die diätet so quasi vorher?
Dann 2019, meinst du?
Mhm. Ja, genau.
Also ich bin im Mai 2019 in die Diät gestartet.
Ja, und dann bist und du für die
dann,
Herbstsaison, ne?
Genau, für die Herbstsaison. Und die Deutsche war ja Ende November und dann hatte ich nur Dezember und
fast
so ein
6 Monate
bisschen Januar. Genau, ja. Und dann hatte ich ja nur Dezember, ein bisschen Januar und dann sind wir ja schon wieder runtergegangen und dann bis März und dann im März war ja alles rum.
Ja, Wahnsinn. Genau. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde auch so lange Phasen der Prep sind auch ultra anstrengend für den Körper, ne, die Form so lange zu halten. Also das finde ich, das unterschätzt man teilweise, wenn man viele Wettkämpfe gern machen möchte. Wenn die so auseinanderliegen, boah, das ist schon sehr, schlaucht schon sehr doll, ne?
Ja, ich muss auch gestehen, da hat auch mein Körper sowieso nicht so gut mitgemacht.
Also, glaube ich.
Nee, sofort. Überhaupt nicht. Ja. Also witzigerweise, ich bin gar nicht viel über Wettkampfgewicht gewesen. Mhm. Dann bin ich in die Diät gestartet und dann ist irgendwie so fast gar nichts mehr vorangegangen. Also sehr, sehr schwierig gewesen, die Diät sowieso schon. Und dann eben, und dann das weiterzuziehen, wäre einfach überhaupt gar keine Option gewesen. Vor allem, weil ja auch alle Studios geschlossen hatten. Ich hatte damals auch keinen Zugang.
Ja, also ich hatte eine 70 Kilo Langhantel mit so Platten und so zu Hause.
Ja, ich hatte dann auch alles geholt. Also ich war die alles gekauft hat, bevor alle anderen das gekauft haben. Ja. Deswegen habe ich
auch so ein eBay-Set bestellt, damals ein günstiges noch.
Ja, einfach, ich war immer die das bestellt hat, bevor es ausgekauft war. Ja. Ich war immer die Erste, die bestellt hat.
Ja, total. Immer, wenn ich da zurückdenke, diese Zeit, das war auch echt traumatisierend, aber dass man das durchgezogen hat. Ich habe ja dann zu Hause dann meine ganzen Sachen gemacht. Ich bin froh, dass wir das nicht mehr machen müssen.
Ja, das war schon heftig irgendwie. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich einfach mein Sofa, ich habe Hip Thrusts gemacht.
Auf dem Sofa, Teppich. Ne? Und auf dem Couchtisch habe ich es auch gemacht.
Ja, genau. Und das hat von der Höhe ganz gut gepasst, muss ich sagen. Ja. Ich hatte auch dann so eine kleine Langhantel und Gewichte und ich hatte dann auch über 100 Kilo tatsächlich irgendwann. Wahnsinn. Und konnte dann sogar ein bisschen was retten so. Und aber ich hatte mich dann irgendwann mal kurz umgeschaut und dachte mir so, mein Wohnzimmer ist jetzt mein Büro, mein Esszimmer, meine Küche war auch irgendwie mit dem Wohnzimmer. Mein Fitnessstudio, mein Wohnzimmer, also es war einfach ein Raum für alles.
Voll, ja.
Und das war schon, du hattest ja auch gar keine Bewegung mehr, weil du ja das Haus ja auch nur verlassen hast, um spazieren zu gehen, weil was anderes konntest du ja nicht machen.
Ja.
Boah. Und du hattest einfach, ich habe manchmal auf meine Fitbit geschaut und ich hatte so am Ende des Tages 2000 Schritte und ich dachte mir, was zur Hölle.
Ja, und so eine Fett, ne? Das ist schon echt
was. Ja, das geht gar nicht.
Ja, also, Gott sei Dank haben wir das nicht mehr, ehrlich. Mhm. Oh Mann.
Ja.
Ja, und der Wechsel vom DBV zur NPC, warum hast du den gemacht? So, weil du gesagt hast, so okay, da bin ich jetzt schon relativ weit vorne mit dabei. Ich will mich jetzt irgendwie noch ein bisschen umorientieren oder gab es da spezielle Gründe oder magst du das Posing mehr beim NPC zum Beispiel, weil du bist ja auch eine super, super gute Posing-Lehrerin, muss man sagen. Mhm. Also wenn ihr Posingsstunden braucht, könnt ihr euch beim Macher melden.
Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich von vornherein sehr amerikanisch geprägt war. Und ich ja durch amerikanische Einflüsse, sage ich jetzt mal, zu diesem Sport gefunden habe, generell erstmal so durch meinen damaligen Lebensgefährten. Mhm.
War der Amerikaner?
Genau, der war Amerikaner. Also ich war auch sehr lange mit ihm zusammen und da habe ich eben ich habe alle Podcasts, YouTube, alles war halt auf Englisch, Ami, alles da, die Einflüsse her. Und er war halt auch selbst Amerikaner. Ich war auch echt oft in den USA mit ihm dann auch. Und da war dieses ganze Fitness-Thema ja auch viel, viel weiter als es bei uns war. Wir waren hier 2016, 17, 15 teilweise. Also ich habe mit ihm angefangen zu trainieren. Das war so 2013, 14. Und der hat mir halt auch alles beigebracht. Und das war auch mein Glück, weil ich habe mit ihm mittrainiert und er hatte einfach einen anständigen Split trainiert.
Also der war richtig Bodybuilder auch?
Nee, gar nicht. Der hat das einfach nur für sich gemacht. Aber so Lifestyle-mäßig. Sehr, sehr gut dabei für Lifestyle, ne?
Ja, cool.
Und hat halt einen ordentlichen Split trainiert, aber auch sehr ausgewogen. Also er hat keine Körperpartie ausgelassen, war selbst sehr sportlich und konnte auch.
Ein Mann, der auch Beine trainiert.
Also, definitiv ein Mann, der auch Beine trainiert. Der hatte ein Popo, da träumt jede Bikini-Athletin davon. Und wirklich. Und ich habe immer gesagt, ich möchte deinen Hintern haben. So. Und da konnte man ein Glas hin abstellen. Genau. Und so bin ich halt dazu gekommen. Das war aber auch mein Glück, weil das hat auch wirklich dazu geführt, dass ich von vornherein, also ich war nirgendwo super gut. Also keine Körperpartie war super gut, aber keine Körperpartie war super schwach. Und das
ja,
ist
aber das ist heute, ja immer noch so, ne?
Genau, und das ist bis heute meine Stärke. Und ja, das ist eben auch so mein Glück gewesen, dass ich das von Anfang an hatte, dass ich einfach alles trainiert habe, und zwar ordentlich trainiert habe.
Mhm.
Weil dadurch,
das ist alles gleich parallel mitgewachsen, so,
genau,
ne? Vom Gefühl.
Das, ich hatte jetzt nichts, wo total das im, also unproportional aus, was viele Mädels ja zum Beispiel, also bei den Männern ist es ja typischerweise die Beine, die nicht vorhanden sind, und die Mädels, die trainieren nur Arsch und Popo, also Arsch und Beine, so. Und das hatte ich eben nicht.
Ja, nee, man braucht auf jeden Fall alles, ne, also.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass also ich auch irgendwie alles habe, aber alles zu wenig gefühlt, ne? Aber,
ja,
aber besser so.
Am Anfang.
Aber besser so als eine Sache viel zu viel oder so, ne? Oder auch wenn der Oberkörper bei manchen Mädels, die haben ja genetisch so eine Veranlagung, so ultra dominant ist, dann sind die in der Bikini-Klasse und die sprengen da auch schon alles, ne? Und dann sagt man, ja, dann wechselst du zur Figur, und das muss man ja auch erstmal wollen dann, ne? Weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Look dann und so, ne? Deswegen, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so als Beginner einfach auch wirklich alles durchtrainiert. Um, ich glaube, das Einzige, was ich nicht trainiere, noch nie trainiert habe, ist halt der Brustmuskel.
Ja, genau. Ja, das habe ich ganz am Anfang schon auch trainiert. Das habe ich halt mitgenommen so, ne?
Ja.
Aber ich, das ist halt irgendwie auch der Unterschied zwischen ein bisschen Pumpen und Bodybuilding. Weil Bodybuilding heißt halt, du baust dir einen Körper, dass er ästhetisch, symmetrisch und ja, einfach alles stimmig ist und nicht, ja, ich habe Bock auf Popo und trainiere den jetzt halt bis zum Erbrechen, und dann ist der halt irgendwann riesig groß und alles andere sieht halt aus wie
nichts, ne?
Nicht vorhanden.
Nee, man muss schon gucken, dass das alles irgendwie balanciert ist, aber wenn man halt eine krasse Schwäche hat, ne, dann finde ich es auch okay, dass man halt eine Zeit lang, weiß ich nicht, zweimal, dreimal die Woche so einen Fokus auf den Körperteil legt, ne, und den anderen mal ein bisschen weglässt oder so. Aber wenn man immer ausgeglichen trainiert, dann ist, glaube ich, eher mega, ne?
Genau, aber das kommt ja eher so auch mit der Zeit, beziehungsweise erst wenn du so eine Weile so trainiert hast, kannst du ja überhaupt feststellen, oh, welche Körperpartie, wo liegt denn meine Genetik? Zum Beispiel bei mir waren es halt die Quads.
Ja.
Also Quads waren halt da, genauso wie Brust und Trizeps. Die sind einfach da.
Die sind ungewöhnlich,
da, das ist einfach da.
Das ist ungewöhnlich.
Das ist so das, was ich eigentlich gar nicht so unbedingt, ne, aber ist egal, das muss ich auch nicht trainieren so, das ist, wächst einfach mit, indem ich es einfach mitnehme. Und inzwischen habe ich ja auch einen richtig typischen Bilderbuch-Bikini-Plan. Arsch und Schultern, Arsch und Schultern, Arsch und Schultern. aber so ganz am Anfang ist es tatsächlich schon ein großer Vorteil, denke ich, wenn man halt ausgewogen trainiert, und dann sieht man ja, ah, okay, da bräuchte ich ein bisschen mehr, also mache ich da ein bisschen mehr.
Voll, ja, ja. Ich finde das aber auch spannend auf der Reise vom Training, dass man dann sieht, was dann irgendwie so wächst, so, ne?
Mhm.
Ich weiß noch, dass wir ganz überrascht waren, dass ich dann fertig war, dass ich dann eigentlich so richtig ausgeprägte Hamstrings hatte am Ende.
Interessant.
Das war, und genau, und da die Quads halt dafür eher wenig. Aber so vom ganzen Körper so waren im Endeffekt wahrscheinlich die Hamstrings so das Stärkste. Das ist auch total witzig, ne? Also eine Körperpartie, die da, wobei ich halt wirklich gar nichts Besonderes gemacht habe, außer so einen liegenden und sitzenden Beinbeuger, ne?
Aber das ist so dann halt das, was einem selber
anscheinend
so,
wächst es da so von alleine auch.
Genau.
Ja, richtig cool. Ja, und was gefällt dir persönlich am besten vom Posing? Das NPC oder das DBV-Posing?
Ich finde, beides hat was. Das ist
ich finde aber, du passt auch so vom Look ein bisschen schon auch zum DBV mit diesen, weil du hast diesen 20er-Jahre-Look auch, so den du so gut tragen kannst, ne, mit den Locken und roten Lippen und so. Das ja. finde ich schon, das ich mag persönlich, ich finde das, also man muss man mögen, aber ich mag es schon, ich mag den DBV-Look schon so, ne?
Ich finde, beim DBV spannt man
mag ich auch. An
und man zeigt ja. mir, was man auch wirklich hat.
Ja, der Rücken, ne, wird ganz aufgemacht ja, und so, das haben wir
aber
ja
auch in der Front, ja. du machst ja auch ja. in der Front den Latt auf, dann kriegst du automatisch mehr Druck auf die Schultern, dann sieht man ja wirklich erstmal so, wie viel du eigentlich hast.
Ja. Und ich finde, ich find auch, NPC, die DBV-Mädels sind überraschend muskulös, oder? Findest du nicht auch?
Weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht. Ich glaube, wenn da so manche Bikini aus dem NPC sich in den DBV stellen würde und mal richtig aufmachen würde, dann würde
ja,
man...
Ja, die würden alles dominieren, ne? Die würden alles dominieren.
Ja, genau. Dann würde man einfach nur denken so, oh, hoppla, was ja. ist denn hier los? Ist das noch Bikini? Ja, ja. beim NPC ist das dann noch ja, Bikini, weil schon. Beim NPC...
hängen die Haare am rüberen Rücken.
Nicht nur beim Rücken, sondern du post ja auch sehr... Also du flexst ne? nichts, du hm. twistest dich eher so rein, dass du eine Shape erzeugst.
Das stimmt. Ja, man spannt wirklich nichts an eigentlich, ne, muss ich echt sagen.
Genau, man spannt nachdem, eigentlich wirklich gar nichts
ne?
an.
Vielleicht in der Rückenpose so ein bisschen nach außen, ne? Man, je nach Körperbau. Ne?
Man drückt so ein bisschen mehr in die Pose rein oder ja. so. Aber so richtig so flexen, also wirklich so Latt raus, Spannung, das hast du halt beim NPC nicht in der Bikini. Das ist eigentlich voll krass, also weil du hast eigentlich viel mehr Muskeln, als es man sieht.
Ja, 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 das stimmt wahrscheinlich. Wenn ich habe auch mal ein Bild gesehen von, oder ja, das war ein Bild auch gewesen bei Insta, von Jennifer Dory, die ja auch unsere Bikini Olympia, unser Champion ist sozusagen, wie die aussah nach einem Oberkörpertraining. Die hat eine Schulter, das kann man sich nicht vorstellen, was die eigentlich für eine abartige Schulter hat, ne? Also gestreift bis zum geht nicht mehr, riesig.
Ja.
Wirklich riesige Schulter. Und die wird halt so auf die Bühne gestellt, dass es halt, dass sie einfach nur so ein bisschen Rundung da hat. Aber wie viel massiver Muskel das eigentlich ist. Ich habe das Bild gesehen, habe gedacht, sieht aus wie eine Figurathletin vom Oberkörper, ne?
Genau.
Ganz krass. Also wirklich.
Ich sag das auch ganz oft. Ich bin der Meinung, dass wenn man eine sehr gute und also wirklich eine sehr gute, durchtrainierte NPC Bikini-Athletin könnte man eigentlich schon in die Figur DBV stellen. Ja. Je nachdem, wie hart nach den Posen, und wie muskulös sie ist. Ja. Und wenn die richtig flext und post, dann kann man da schon so, ja. Also dann wäre es vielleicht keine massive Figur, aber es wird schon nach Figur ausschauen, auf jeden Fall.
Wobei ich finde, weiß nicht, ob du da auch so bei mir bist, aber ich finde die NPC-Figur-Mädels, die sind nochmal deutlich massiver als die vom DBV. Ja.
Definitiv.
Das finde ich halt schon. Definitiv. Ich finde, die vom DBV sehen noch ein bisschen grazil dabei aus. Aber wenn du so richtig, also jetzt, ich meine jetzt so richtig die Leute, die auf der Olympia stehen von der Figurklasse, das sind schon ganz schöne Mädels.
Ja, also.
richtig ordentliches Kreuz.
Also die auch die Pros, weil ich ja jetzt auch viel so gesehen habe, auch viele Shows so mit also dann Finale noch angeschaut habe oder so. Und
und live hast du die ja auch gesehen wahrscheinlich, ne?
Genau.
Wie findest du die denn so noch massiver als so im Fernsehen? Also ich sehe immer nur die Bikini-Mädels, ne?
Das Witzige ist, das ist halt unterschiedlich. Das war jetzt zum Beispiel auch eine in Prag, die fand ich wunderschön und die hat jetzt nur in Anführungsstrichen, also die hat sich schon sehr gut platziert, die hat den dritten gemacht. Mhm. Die fand ich wunderschön. Die war schon massiv, auch massiver als was man jetzt bei dem DBV sehen würde. Aber da habe ich mir gedacht, ja doch, also das ist für mich irgendwie so, da sage ich, okay, da steht Figur drauf. Versus die gewonnen hat, ich weiß gerade auch nicht mal den Namen, ist meiner Meinung nach nicht so ästhetisch gewesen, nicht so
noch filigran dabei, ne?
Und irgendwie meiner Meinung nach auch laut, also ich habe dann irgendwann, weil es mich dann echt interessiert hat, habe ich mal wirklich die Richtlinien rausgezogen und ja, doch, also da steht tatsächlich drin, dass man eben keine Striations auch bei der Figur im Gluteus also haben will, ne? Und die hatte im Stehen, also im Gehen alles gut, ich meine, da flimmert es mal durch, die sind sehr, sehr lean und dass da was durchflimmert, auf jeden Fall, das kann man, glaube ich, nicht vermeiden. Aber im Stehen hatte die komplett, du hast jeden einzelnen Streifen im Gluteus gesehen. Und da habe ich mich schon gefragt, so, ist das nicht eigentlich schon eher Physik?
Ja, aber ich glaube, das verschwimmt wahrscheinlich so, ne? Weil ich weiß ja auch, dass in Prag, weil wir waren ja auch in Prag gewesen, da war ja, Steve Feinberg war ja, der Olympia Head Judge war ja da auch, ne? Das heißt, ich habe auch manchmal das Gefühl, auch die in der Bikini-Klasse, da wird ja gesagt, Slight roundness of shoulders, no capped shoulders, aber alle Profimädels haben capped shoulders, ne? Also capped shoulders, da redet man halt, das hast du ja auch so quasi, dass die da richtig wie so eine Schulterkappe aufsitzen eigentlich auf dem Arm, ne?
Ja, also meine sind noch nicht capped. Meine sind noch nicht hardcore capped, aber das, mein Feedback war trotzdem mehr upper body.
Also, ach, echt?
Ja, ja, also meine sind schon gut, würde ich behaupten, aber ich habe jetzt auch nicht das weiteste Schlüsselbein. Das heißt, bei mir, ich kann dieses No-Cap-Shoulders einfach ignorieren, weil ich kann draufpacken, was ich will auf die Schultern. Dadurch, dass ich eben nicht so ein super breites Schlüsselbein habe, kann ich da rausholen, was geht.
Mhm.
Ja. Dann bin ich auch noch klein.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Und
ich glaube, du bist so klein wie ich, oder? Wie klein bist du?
1,58, 1,59, je nachdem, wie ich
gemessen werde. Ach, du bist noch ein Ticken kleiner sogar.
Mhm, ja, genau.
Ja.
Und dadurch, dass die Mädels alle so 1,65 Meter, 70,
ja.
1,65, ich meine, wenn deine Valeria...
oh, die ist riesig. Oh mein Gott.
Ja, die ist riesig, Mann.
Oh mein Gott, wie ein Pferd sieht die aus. Die ist 1,80, also meinte Walle zu mir, mein Coach.
Ich glaube, die ist noch ein Ticken größer und dann hat die noch diese High Heels an.
Die ist 1,80, meinte er. So mit High Heels ist sie wahrscheinlich 1,90.
Ja, ihr Becken ist einfach auf der Höhe von meinen Bubis und ich denke so, hi, wie ist die Luft da oben? Und ne, ich werde halt immer so ein bisschen untergehen neben so jemanden, weil da muss ich schon extrem rausstechen neben so jemanden, weil das einfach schon so von der Körpergröße und der Erscheinung einfach so, ich bin halt einfach so ein kleiner Zwerg daneben.
Ja. Wobei ich finde, Valeria hat wenig Glutes dafür. Also ich meine, ich weiß, die gewinnt in Europa immer alle Shows. Und ich finde die auch von der Ausstrahlung echt cool, muss ich sagen, aber die hat, finde ich, also für ihren riesigen Körperbau hat sie relativ wenig Glutes und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn man halt so ultra groß ist, da muss man, braucht man auch schon viel, viel, viel mehr Masse. Aber ich muss auch sagen, ich habe die damals in Budapest, da war die noch keine Profiathletin gesehen und da war die auch einfach eine krasse Erscheinung, ne, wirklich, das war so, die hat so die Bühne betreten, alle haben sie angeguckt, das war so krass, ne, die hat damals da auch alles irgendwie gewonnen, außer die Pro-Card, da ist sie kurz vorbeigeschlabbelt nur. Aber ich fand auch ihre Gesichtszüge, die habe ich ja jetzt gesehen, schon deutlich herber jetzt. Ne? Also das ist schon so, auch das jahrelange harte Training und so weiter und was auch immer die dann auf dieser Ebene an Unterstützung nehmen, das hinterlässt halt auch seine Spuren einfach. Ne?
Also ich finde immer noch, dass sie wunderschön ist und ausschaut wie ein Engel und die hat eine Ausstrahlung.
Das voll,
ist
aber die war
von einem anderen Stern.
Ich habe die ja ungeschminkt gesehen bei der Pro-Anmeldung. Fand das nochmal, also im Vergleich zu Budapest vor ein paar Jahren nochmal ein deutlicher Unterschied tatsächlich.
Ja gut, da muss ich nicht gesehen.
Ja. Aber ja, also auf der Bühne hat sie eine ultra krasse Ausstrahlung, ne? Richtig, richtig schön. Mhm.
Ja, heftig, wirklich. Also total. Das ist auch, was sie auch so ein bisschen ausmacht und was mir dann auch aufgefallen ist. Also wie gesagt, ich habe mir das ja dann auch immer noch angeschaut und man sieht einfach, was Ausstrahlung ausmacht.
Ja, die hat so eine Präsenz, Leute, ne?
Ja, aber nicht nur bei ihr, jetzt zum Beispiel auch beim Urs, das ist das, was mir da auch extrem aufgefallen ist. Der betritt die Bühne und also gut.
Das ist auch immer schön, ne? Der hat doch so Lust da drauf, weißt du, man sieht das halt und es ist halt ultra schön zu sehen. Ich finde es immer, egal wo der da auch rumturnt, auf dem Gastauftritt oder irgendwas, man sieht einfach, dass der richtig Spaß hat da oben. Und
ja, der das hat ist einfach Bock drauf.
Das ist einfach richtig schön, so zuzusehen. Mhm. Also das ist echt cool, finde ich auch. Ja, und so auch so ein Strahlemensch so dann, ne? So, das sind auch so richtiger Showman, aber das gehört genau dahin, ne?
Genau. Und das ist halt auch so ein Ding, dass das realisieren, glaube ich, die allermeisten Athleten nicht. Es ist halt ein Präsentationssport.
Voll.
Und wie du dich da gibst, auch deine Stimmung. Also wie deine Stimmung vor der Bühne ist, bevor du auf die Bühne gehst.
Das merken die Leute, ne?
Das macht was aus. Und das ist halt dieses Ding, wenn du die Leute berührst, also das ist dann Show. Es ist nicht nur sich, okay, ich stelle mich auf die Bühne, hier ist meine Pose.
Ja.
Auf dem Level ist es wirklich so, wer liefert eine Show ab?
Ja,
voll. Und ich glaube, das realisieren auch die Männer mehr als die Mädels.
Ja.
Weil die Männer ja auch immer eine Kür haben. Da ist es so, Pflichtprogramm, eine Show zu liefern.
Ja.
Also Das geht da, also irgendwann mal, war mal, glaube ich, sogar im Gespräch, die Kür abzuschaffen bei den Männern, wo dann jeder gesagt hat, es geht nicht.
Das
geht auch
traurig.
Wirklich nicht. Das geht auch nicht, weil das ist Bodybuilding so.
Total.
Und das macht es auch aus. Und das hast du auch gemerkt im Publikum, wie es da abging, was da für eine Stimmung war. Wenn die Jungs mal wirklich eine richtig geile Kür hinlegen und selber Spaß dabei haben, dann steckt das an. Genauso ist es auch bei den Bikinis gewesen. Wenn die da rauskommen und strahlen und einfach voll fühlen, dann schaut da auch jeder hin und kann nicht weggucken.
Voll, ich finde das auch mega schön. Und ich fand ja auch zum Beispiel auf der Olympia dieses Jahr, dass auch mit dem Posing das deutlich sich nochmal geändert hat, ne? Also auch zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du die Olympia auch gesehen, Mara?
Nur Ausschnitte tatsächlich. Ja,
ich habe die, also wir hatten Livestream und so weiter, haben wir durchgehalten nachts, bis um 4 die geguckt und so. Und ich weiß noch, dass als Laura Lee dann auf der Bühne war, da hat die halt eine ganz andere Posing-Kür gemacht. So, ne, ja. Wirklich so nochmal spielerisch, hier nochmal umgedreht, da nochmal mit dem Arm irgendwas und so. Und das sah einfach mega schön aus. Ich fand es super schön. Also mir hat das echt gut gefallen. Und ja, also ich glaube, dieses gewisse Etwas, der Funken und so, die Ausstrahlung, Kühe, das ist so alles, was dann zusammenläuft. Weil auf dem hohen Level, wo du dich ja auch mitbewegst, da sehen die alle granatenmäßig aus, ne? Also das ist einfach so, das sind dann so die kleinen Sachen, glaube ich, die einen so ein bisschen dann hervorstechen lassen, auf jeden Fall. Ja.
Definitiv.
Ja. Und dann beschreib doch mal deine Saison dieses Jahr, weil du bist ja Profi geworden. Oder wollen wir natürlich auch besonders gern drüber sprechen, wie so dein Weg dahin erstmal war dieses Jahr. Wann hast du gestartet und so mit der Prep und wie war's?
Okay. Mit der Prep habe ich halt gestartet, gefühlt war ich eigentlich auch das ganze Jahr auf Diät. Weil ich bin ja letztes Jahr gestartet, bis in den Dezember rein. Und dann war es halt echt so, also meine Off-Season war irgendwie keine richtige Off-Season. Ich war dann erstmal krank nach der Prep. Mhm. Dieses Jahr habe ich das übrigens schon hinter mich gebracht. Ich war nämlich nach Budapest krank, also in meiner Prep.
Oh Gott,
das heißt, das habe ich dann quasi jetzt schon hinter mich gebracht, das Krankwerden nach den Wettkämpfen. Und dann bin ich da erstmal ausgefallen. Dann hatte ich dann nochmal was. Da war ich nicht krank, aber irgendwie schon, weil ich habe mir wie so eine Art Hexenschuss am siebten Halswirbel. Und zwar habe ich gegähnt. Ich habe einfach morgens über meinem Wäschekorb gestanden und nach unten geguckt und gegähnt.
Das ist mega
Pech. Und dann
Pech.
Ist mir so voll reingefahren. Und dann lag ich wirklich auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann bin ich auch 1,5, 2 Wochen ausgefallen wegen meinem Genick. Das muss es nicht mehr geben, einfach weil ich gegähnt habe.
Muss unfassbar weh getan haben. Wahrscheinlich hat sie ja was eingeklemmt, ne?
Alter, das war so. Das war wirklich so schlimm. Es war so schlimm, dass ich mich heute noch dran erinnern kann. Also das war echt nicht ohne. Und wie gesagt, ich bin da wirklich 2 Wochen oder so ausgefallen und ich fall selten 2 Wochen aus. Und das muss man halt schaffen, dass man mich 2 Wochen vom Training wegkriegt. Und ja, genau, dann war das. Dann waren wir 10 Tage im Urlaub. Und dann hatte ich meine Brust-OP. Und dann war ich schon wieder auf Prep. Also das war meine Off-Season. Das heißt, es gab irgendwie keine richtige Off-Season. Und dann war ich schon ein bisschen runtergesetzt von den Kalorien. Und
wie viel hast du
gestartet so? Boah, er fragt mich.
So ungefähr quasi.
Also da war ich noch nicht offiziell auf Prep. Das hat sich noch Off-Season genannt. Da hatte ich 1700.
Ach Gott, ja okay.
Mit 30 Minuten Stairmaster, 7 Tage die Woche.
Oh, das ging schon sportlich los auf jeden Fall.
Das war noch nicht mal die Prep.
Ja, ja.
Das war noch in Anführungsstrichen Off-Season, ja.
Und okay, Mara, ich glaube, wir hören raus, du bist ja leidensfähig.
Das war schon so, wo ich mir dachte so, boah, okay. Man muss aber auch sagen, das war nach meiner OP und mein Stoffwechsel wollte wirklich, also jeder sagt dir, du wirst Schmerzen haben, es wird dauern, bis du recovered bist, du kannst deinen Oberkörper, du kannst deine Arme, bla bla, also meine Brust-OP, das ist halt klar, was da genau gemacht wurde. Ja, und dementsprechend, klar, Oberkörpertraining fällt dann eine Weile aus und das hat jeder so auf dem Schirm, ein bisschen Schmerzen hat jeder auf dem Schirm, aber was keiner auf dem Schirm hat, ist, was es ausmacht, wenn du mal ein paar Wochen flach liegst. Und zwar wirklich flach liegst. Komplett. Still. Was es mit deinem Stoffwechsel macht, der ist nämlich dann tot. Du verbrauchst nämlich gar nichts mehr. Du verbrauchst einfach Minuskalorien.
Ja.
Das ist, und dementsprechend, ich hatte auch keinen Hunger. Und es hat wirklich gedauert, durch das Training und Cardio und bla. Es hat wirklich gedauert, bis mein Stoffwechsel dann wieder angefangen hat, normal zu arbeiten. Und das hatte ich auch wirklich gar nicht auf dem Schirm. Deswegen, es klingt jetzt brutal, Aber es war gar nicht so, weil ich habe es halt auch nicht verbraucht.
Ja, das war wahrscheinlich dann einfach auch die geringe Aktivität, die dann so sich da ja, wieder gespiegelt hat im Endeffekt. Ne?
Also mein Stoffwechsel hat einfach echt ewig gebraucht, zu merken so, ah ja, jetzt ist es wieder normal, jetzt können wir mal wieder ein paar Kalorien verbrauchen und wir bewegen uns jetzt wieder. Und die Diät gestartet, also offiziell in die Prep gestartet, bin ich glaube ich im Mai auch so 24 Wochen out oder so. Und das waren tatsächlich ganz genau 1540 Kalorien, immer noch mit 30 Minuten Stairmaster am Tag. 7 Tage lieber. Das waren meine Anfangskalorien. Ich muss aber sagen, die habe ich sehr lange dann auch durchgezogen. Es hat sehr lange
funktioniert sozusagen, ne?
Funktioniert, weil tatsächlich mein Stoffwechsel dann in der Diät angefangen hat mitzuarbeiten.
Und das ist ja auch wenigstens was, ne? Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau. Wann war dann also, deine erste Show?
Die erste Show war in Berlin am 23.09. Genau. Das war der Regionale. Und ja.
Wie genau lief da. Der so?
Da wurde ich noch abgewertet, weil ich in Anführungsstrichen zu viel fürs Line-Up war.
Okay. Hauptsache, du bist jetzt Profiathletin.
Eine Woche später hat ich schon mehrmals gesagt, so in Berlin war ich zu viel. Also und dann, ja genau, also auch deutlich zu viel, wirklich. Und dann eine Woche später hat es dann gepasst. Da wurde ich dann Profi in Lille in Frankreich.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ich finde, das ist der Unterschied von international und nicht, ne? Genauso wie halt, das habe ich auch erlebt in meiner Saison, da gewinnt ein Mädel.
Genau.
Voll schön, den Overall von irgendeiner regionalen Show. Geht dann eine Woche später mit uns quasi nach Polen oder so und ist dann noch nicht mal im Callout. So. Das ist halt, ja. Die wollen einfach was ganz anderes sehen international.
Das ist einfach also so. Der Witz an der Geschichte ist einfach so, ich war, eine Woche war ich zu viel, dann hat es gepasst und dann war ich zu wenig.
Ach scheiße.
Also bei den Profis bin ich jetzt einfach durch die Bank zu wenig gewesen. Also ja. So viel zu dem Thema auf dem Regionalen zu viel.
Ja, 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 aber und bei den Profis sagen, ist es ja echt nochmal...
Head Judge in Berlin, das war die, oh Gott, ich möchte den Namen Idilko, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen. Mhm. Ich habe den jetzt wahrscheinlich zermetzelt, den Namen.
Weißt aber, wie du meinst, ne? Aus Ungarn ist sie, ja.
Sie ist unglaublich toll. Und toll. Ich habe sie auch nach Feedback gefragt und sie hat mich angeguckt und sie so, you're so beautiful, but you're too much in this lineup. Und also wirklich nur in dem Lineup. Und ja. Sie hat auch gesagt so, ja, nee, und wunderschön und passt alles nur hier in dem Line-Up und sie konnte es nicht anders werten und man hat so gemerkt, so, oh, das tut jetzt irgendwie schon fast ein bisschen leid.
Ja, ich finde die auch mega lieb. Das war auch die Promoterin von meiner allerersten Show in Budapest und
genau,
die ist richtig lieb und so, das ist wirklich so und also genau. Wir haben die auch immer angeschrieben jetzt auch im Wettkampf von meinem Freund und so toll. Und die schickt einem immer total das hilfreiche Feedback auch einfach, ne? Ja, richtig strukturiert, genau, detailliert und so, antwortet schnell, ist echt richtig, richtig toll, muss ich echt sagen. Die ist auch auf vielen Europashows mit dabei, ne?
Ja, genau. Was ich aber auch sagen will, dass die da gewonnen hat, die Ellie, die ist zwar zierlich, aber die hat eine bombastische Linie und die hat auch eine sehr schöne Härte gebracht und die sah wunderschön aus. Also alles gut und verständlich und im Line-Up sah das richtiger aus.
Ja, das kann
also
ja sein.
Also die da gewonnen hat, die ist eine wunderschöne Athletin und das möchte ich definitiv nicht irgendwie kleinreden oder sonst irgendwas. Wirklich eine wunderschöne Athletin für, und die wird auch ihre Pro-Card irgendwann auch noch holen, das safe, bin ich mir sicher. Die muss tatsächlich wahrscheinlich eher noch, glaube ich, ein bisschen was draufpacken für die internationalen Bühnen und dann ist das auch ein geritztes Ding bei der. Also auch wirklich eine Athletin, also da muss man sich jetzt, muss man auch mal gesagt haben, und ich bin ja auch nicht Zweite oder so geworden, sondern Vierte. Also die haben mich schon ein Stück nach hinten gewertet. Mhm. Genau, einfach weil es halt schon deutlich
ist. Aber ich finde es auch so witzig eigentlich, dass man halt das, was du jetzt auch gerade sagst, ne? Also mein Coach der Walle sagt immer so, wenn du in der Offseason aussiehst wie unten Wellness und oben Figur, dann bist du gerade international Bikini gerade richtig so, ne? Ich wurde auch letztens gefragt, ich bin in der Offseason, habe ordentlich auch wieder so ein bisschen was draufgepackt. Dass ich doch Wellness starten würde, ich so, nee, Bikini so, ne? Und das glauben die Leute einem dann in der Offseason nicht, aber wenn man halt fertig ist, dann ist ja, es doch. Einfach sogar zu wenig so, ne? Von daher, also...
Ja, vor allem, weil wir
Mut zum Aufbau.
Ja dann doch mehr Popo, also mehr Fett auf.
Wir lagern unser Fett da auch definitiv, ja, voll.
Ja, und je nachdem, wie deine Fettverteilung ist und wenn du, ja, dann ist es halt einfach so, dass du halt, aber gut, ich meine, ich muss auch gestehen, ich mag, also ich bin tatsächlich nicht die Person, die wahnsinnig viel, bei mir ist es ein bisschen strange mit der Fettverteilung, ich lagere wahnsinnig viel Fett am Bauch ein.
Okay, der ist immer super dünn, das denkt man jetzt gar nicht.
In der Off-Season lagere ich wahnsinnig viel Fett am Bauch ein, gar nicht so viel an den Beinen. Aber abnehmen funktioniert andersrum. Abnehmen tue ich es am Bauch dann sofort und dann sind die Abs eigentlich relativ früh da. Und am Unterkörper passiert ganz lange nichts. Ja,
ich habe also auch immer das Gefühl, dass die Hamstrings so in den letzten zwei Wochen erst immer frei werden. So ein Gefühl, so dass...
Also, ja, das... ist immer so, das alles Letzte. Ist frei, nur der Hintern. Wir warten auf den Hintern. Das ist wirklich so, du bist komplett fertig und dann...
Bis auf den
die letzten vier Wochen ist, ja, genau.
Ich habe auch mal irgendwie nochmal, das fand ich auch so richtig witzig, irgendwie hat Sascha Schüler, irgendwie so Vivi, die auch bei uns im Podcast war und auch Profi geworden ist, ja, nochmal geschrieben, so in einem von ihren Check-ins, so irgendwie nur noch Kiste freilegen. So.
So, ja, genau. Das voll. Ist halt echt so.
Und die muss halt frei genau sein, so, ne? sonst wollen die einen nicht haben. Der Hintern muss platt frei sein.
Ja, du musst nur so lean wie deine fetteste Körperstelle.
Voll, leider.
Es ist scheißegal, ob du Adern am Bauch hast, ist wurscht. Scheißegal, solange dein Popo nicht fettfrei ist, bist du nicht lean.
Bist du nicht lean,
fertig. Du bist nicht fertig, wenn du nicht überall fertig bist.
Voll. Und wie fandest du die Show in Lille so, in Frankreich?
In Lille, also ich bin da hingegangen, weil ich habe gesehen, dass die Becky judged.
Ach ja.
Die Becky Clausen. Und die Becky Clausen judged ja auch die Olympia mit, neben der Sandy und dem Tyler. Und die hat mich letztes Jahr in Rumänien schon mal bewertet. Und die Becky war so eine, da habe ich gemerkt, oh, die wertet so, wie ich mir das vorstelle. Die wertet sehr Gesamtbild und sehr ästhetisch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich auch tatsächlich sehr, sehr gut, ich wurde sehr gut platziert von ihr, das auch. Weil bei mir ist immer so, meine Stärke ist immer das Gesamtbild. Bei mir ist nie die Stärke, boah, ist die trocken oder boah, ist die krasse Muskeln oder, sondern ich bin eigentlich immer so das Gesamtpaket und das wertet sie auch so.
Ja, finde ich auch richtig so, so sollte es sein, ne?
Ja, genau, eigentlich schon.
Voll, ja, aber ich habe das Gefühl, manche Judges, wir werden nur so den Hintern, wirklich, also vor allem ja, so ist, gefühlt in Spanien, so da guckt und wer hat den größten Glut, alles andere egal, so, wenn ich mir auch mal denke, so, so ist es eigentlich nicht gedacht.
Biggest, most shredded glutes ist manchmal wirklich so das Thema.
Voll.
Genau, und es ist aber eigentlich kein Glut-Contest, sondern
overall. Sollte nicht, ne?
Es sollte immer overall alles stimmen. Und dazu gehört wirklich alles. Dazu gehört auch Posing, dazu gehört auch Styling, dazu gehört auch der Körper natürlich. Also du solltest trocken sein, aber nicht zu trocken. Also Muskeln haben, aber nicht zu massiv sein. Du sollst nicht zu wenig, nicht zu viel haben. Und eben dieses... der Adam Bonilla sagt ja auch immer, good everywhere, not great anywhere. Also wirklich, das ist auch meine Meinung zu Bikini, weil wenn du irgendwo einen Körperteil hast, wo sofort das Auge hingeht, dann weißt du eigentlich, das ist overpowering an dir.
Mhm, voll.
Und oft wird es aber nicht so gewertet. Das heißt, nur weil das ich jetzt so sehe, dass die Bikini-Klasse so sein sollte, heißt das nicht, dass das der Weg zum Erfolg ist unbedingt. Leider. Das muss man dann auch sagen.
Kriegen wir hier mal Zuschriften.
Aber wie gesagt, also ich, also ganz ehrlich, also so viel Arsch wie geht. Damit, das ist wahrscheinlich der Weg zum Erfolg. So viel Arsch wie geht und dann so trocken kommen wie geht. Und dann ist es wahrscheinlich die safeste Geschichte. Wenn es einem jetzt wirklich nur darum geht, Hauptsache irgendwie gewinnen so. Ich bin aber irgendwie da halt auch schon immer, ich habe das angefangen, den Sport, weil ich irgendwo so eine gewisse Leidenschaft für Ästhetik habe. Ich bin hauptberuflich Designerin lange Zeit auch in der Industrie gewesen, jetzt mache ich ja die Bikinis.
Ach genau, und das wollte ich dir eigentlich auch fragen, ja, genau. Es ist auch nachher mal richtig spannend, wie du da auch hingekommen bist. Ja, aber genau, erzähl ruhig erstmal von Lille zu Ende, so, dann ist es echt ein super spannendes nächstes Thema.
Ja, auf jeden Fall wusste ich, dass die Becky dort wertet und deswegen habe ich die Show eingeschoben. Deswegen habe ich überhaupt auch Berlin gemacht, weil eigentlich war Erlangen, Mailand und dann Budapest geplant. Und dann habe ich gesehen, dass sie dort judged und ich habe gesehen, dass die sonst nirgendwo mehr in Europa judged und ich dachte mir, das kannst du mir jetzt nicht antun. Und dann habe ich halt kurzerhand beschlossen, okay, es wird mal wieder so eine richtige Mara-Aktion. Wir machen jetzt nicht 3 Shows hintereinander, nein, wir machen 4. Und ja, ich weiß noch, wie ich da...
Bauchgefühl, Mara.
Und ich weiß noch, wie ich da war und das gesehen habe und ich so... Ich mir einfach, ich wusste ja schon, also 4 Shows back-to-back wirklich und dann noch 3 davon, also eine in Berlin, was ja auch noch super weit weg von mir ist.
Ich glaube, weiter weg geht's die nicht, ne?
Ja, genau. Also super unpraktisch. Und dann dann auch noch gleich 4 back-to-back und ich war so, boah, das ist echt viel. Das wusste ich so von Anfang an, ne? Und ich wusste so, eigentlich ist das jetzt richtig unvernünftig, was ich hier mache. Aber egal, ich mach's trotzdem. Und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. Und das war einfach auch mein Glück, weil, ja, erster Pro-Qualifier und direkt die Pro-Card geholt. Und dann wurde aus meiner Amateursaison, wo es um eine Pro-Card ging, einfach die ganze Saison wurde genauso durchgezogen wie geplant. Jeder einzelne Wettkampf wurde so gemacht wie geplant, nur eben nicht mehr bei den Amateuren, sondern eben bei den Pros.
Ach cool, das ist auch echt witzig, weil ich habe mich auch schon gefragt, ja, weil ich ja gesehen habe, dass du immer noch so viel unterwegs bist. Das waren eigentlich die Pro-Qualifier, die geplanten, das sind dann die Profi-Shows geworden, ne?
Genau.
Richtig cool. Ich hab nämlich aber du hast dich doch auch ziemlich gut, meine ich auch, zu erinnern, bei den Pros auch sogar platziert, oder?
Also dann
was ja auch überraschend ist, muss man sagen, ne? Das ist schon echt eine Leistung.
Ja, also meine beste Platzierung war in Mailand, das war allerdings auch meine beste Form. Und da war ich einen Platz weg vom ersten Callout. Und das war aber auch wirklich auch meine beste Form. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Budapest war schon so ein bisschen privat was stressig. Und da hat schon irgendwie so mein Körper angefangen. Und das hatte ich auch noch nie. Normal zieht man ja durch, durch Stress zieht man entweder brutal viel Wasser, was ich jetzt am Ende hatte, leider. Und es auch gar nicht mehr rausgekriegt habe. Also ich hatte wirklich Wasser an Stellen hängen, wo ich nie Wasser hängen habe. So wirklich so
das
an
ist
der,
Cortisol einfach,
am
ne?
Rücken so, am Rücken. Und jeder, der mich kennt, weiß, mein Rücken ist immer furztrocken. Und ja, da was am Rücken.
Ich kenne das auch immer an den Beinen, vor allem so Schienbeine, so, ne, dass man da Wasser zieht. So.
Ich denke mir so, was zur Hölle, woher kommt dieses blöde Wasser am Rücken? Was soll die Scheiße und was macht das da? So, weil ich das überhaupt nicht von mir kannte. Und in Budapest hatte ich eher das Gegenteil noch. Da hatte ich dann irgendwie so wirklich Probleme, mich auch wirklich zu entspannen und runterzukommen. Und da habe ich einfach alles verbrannt. Da ist alles durchgerutscht. Ich wurde immer leichter und leichter.
Ja.
Und das war, also Mailand war wirklich meine beste Form. Da war ich recht trocken und da war ich auch, haben wir mich auch ganz gut geladen, witzigerweise mit einem Donut am Abend vorher. Ich habe dann am Abend vorher einen Wein und einen Donut bekommen zum Schlafen gehen. Und ich so, es klingt so, als würde ich aufgeben, aber ich mache es trotzdem. Und es hat bei mir funktioniert.
Sehr witzig, das muss ich auch erstmal trauen, ne?
Ja.
Aber es funktioniert bei vielen sehr gut, ne? Also ich weiß auch noch, der Walle war auch mit irgendwie, ich glaube, mit der Lisa war der Burger essen oder so vorher noch. Mhm. Und ich weiß auch noch, als wir damals in Polen waren, da hat auch eine Teamkollegin, die hat, boah, was hat die bekommen alles? Die war ultra lean, ne? Die hat echt, die wurde nochmal richtig aufgefüttert mit so Teilchen und so.
Ja, ja, gut, das ist halt dann noch mal was anderes, wenn man zu lean ist, dann darf man ja überladen. Und
ja,
das
ist die
manchmal aber
überladen,
auch ein richtig guter Look, weil du ziehst dann Wasser, aber du ziehst meistens dann auch eher so gleichmäßiger Wasser und die Muskeln sind halt prall.
Ja,
und das,
genau,
ist ja
das war damals
super
der Plan.
Look
die war irgendwie
Bikini.
Gefedert oder so, gestreift gefedert, das will ja auch dann keiner sehen in der Bikini-Klasse.
Genau.
Dann wird das so. Aber Donut und Wein hört sich irgendwie ganz schön an, das muss man vielleicht beibehalten.
Ja,
das war
so im Bett, also ich lieg im Bett und trinke mein Weinchen und esse mein Donut. Und ich habe geschlafen wie ein Baby von dem Wein natürlich. Deswegen dafür war der Wein da. Und der Donut war einfach Carbs und Fette, weil damit die Carbs nicht so durchrutschen, noch ein paar Fette und dann super Kombi und es hat super funktioniert.
Mega, das muss man sich merken für die Zukunft.
Ja, halt echt.
Ja, aber klar, wenn auch privat irgendwie Stress ist oder so, wenn irgendwie, dann ist ja auch, waren auch viele Wettkämpfe für den Körper dann, ne, Peak Week hinter Peak Week, da sagt er dann irgendwann auch mal so, jetzt will ich eine Pause machen, so, auf jeden Fall.
Ja, genau, nach Budapest wurde ich dann leider krank.
Ja.
Also dann lag ich erstmal, also mein Gedanke war ja, ich bin ja eigentlich auch immer jemand, ich kann mich eigentlich bis zum letzten Wettkampf immer gut verbessern und das ist ja eigentlich auch so eine Stärke von mir. Dieses Jahr allerdings nicht. Weil ich wurde dann nach Budapest erstmal krank und lag dann 1,5 Wochen flach und habe dann dementsprechend 1,5 Wochen auch nicht trainiert. Ja, und dann ging es gerade wieder bergauf und dann kam privat ein bisschen Stress dazu und dann war es wieder ganz vorbei. Und dann waren irgendwie diese 4 Wochen, die ich zwischen Budapest und Bukarest, also zwischen Rumänien und Ungarn hatte, die ich eigentlich so voll aus... Ich war so motiviert. Ich war so motiviert. Und dann, kam es halt anders als gedacht.
Voll. Aber ist auch manchmal so. Und das ist auch eine lange Zeit, trotzdem so stage-lean zu sein. 4 Wochen ist auch schon echt ultra anstrengend, finde ich.
Ja, also das zwischen den Wettkämpfen. Das kann manchmal anstrengender sein, als mal noch einen Wettkampf dazwischen zu schieben. Weil,
ja, auch für den Kopf, ne?
Ja, für den Kopf, genau.
Voll. Also das weiß ich auch. Also ich glaube, wenn ich meine nächsten Shows mal plane oder so, dann gucke ich auch mal, dass nur 2 Wochen zwischen den Shows ist, weil ich hatte auch einmal so 4 Wochen und boah, das war einfach schwer. Ne? Man hat ja auch am Ende so viel Hunger tatsächlich, dass es auch irgendwie schwer war, dass man da sagt, okay, nee, weiter, wir machen das weiter, wir machen es weiter. Dass man dann nicht sagt, ich will jetzt mal eine Pause und will mal was essen oder so, weil das bringt halt einfach nichts dann in der Zeit. Ne?
1 bis 2 Wochen sind ideal. Also eine Woche kann ein bisschen wenig sein, wobei man ist dann irgendwie auch schon drin, wenn es jetzt nicht irgendwie so... jetzt schon der 4. Wettkampf ist, den du jetzt wirklich back-to-back machst, sind 2 Wettkämpfe hintereinander schon immer ganz gut. Dann so 2 Wochen Pause, dann wieder 2 Wettkämpfe.
Das wäre
so
das ist, glaube ich, optimal, ne?
Weil dann bist du so, kannst du nochmal dazwischen ordentlich trainieren, dass du deine Muskulatur hältst, weil das ist halt auch so eine Sache.
Ja.
Wenn du immer nur Peak-Week machst,
dann kannst du nur durchpumpen und bei so wenig Kalorien, da geht dann Muskulatur flöten, wenn man halt nicht ganz krass chemisch unterstützt ist, ne? Das ist einfach so.
Ja, vor allem, wenn du dann auch noch international unterwegs bist, das war auch so eine Sache, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm, weil ich ja so eine krasse internationale Saison auch noch nie gemacht habe. Du musst die Reisetage auch einrechnen und da wirst du halt nicht so trainieren.
Nee,
das
voll.
Ist halt schwierig.
Ja.
Das heißt,
aber ich fand es auch immer stressig. Diese Reisetage fand ich auch immer stressig. Ob man jetzt mit dem Auto fährt oder fliegt, ich fand das schon mal, also das ist schon, also zum Flughafen und je nachdem, wann die Zeit ist, wann es fliegt und so, dass man da um 3 aufsteht und so, ist ja auch nicht so der Megaspaß dann.
Ja, genau, eben. Deswegen.
Ja, und jetzt bist du in der wohlverdienten Offseason.
Genau, ich bin jetzt seit
2 Tagen. Ja. Wie läuft's? Ja,
eigentlich ganz gut. Ich meine, ich esse schon mal. Also ich habe heute erst den Plan bekommen.
Ja.
Das heißt, ab morgen wieder schön nach Plan. Ich muss aber sagen, ich habe den angenehmsten Off-Season-Plan, den ich in meinem Leben je gesehen habe.
Mega, das hätte ich
schon. Ich habe den heute gesehen und ich habe mir nur gedacht, ich habe tatsächlich sogar nach mehr Cardio gefragt.
Okay, ja, du so, verrückte Nudel.
Ja, kannst du machen, ist gut, kannst du machen. Weil er hat noch so gemeint, ja, ich weiß, ich muss noch Cardio machen, aber mach's bitte trotzdem nicht so. Ey, tatsächlich wollte ich fragen, ob ich mehr machen kann, weil irgendwie ist das ein bisschen wenig und mir tut es ganz gut, wenn ich mich bewege.
Krass, ja, nee, da bist du echt eine verrückte Cardio-Nudel. Ich war immer froh, weil es Cardio irgendwie raus war am Ende dann so. Aber
ich war früher aber auch so.
Ja, aber ich meine, du bist auch ein alter Hase, eine 7 Jahre Wettkampfbühnenerfahrung, so, da ist man wahrscheinlich dann auch anders im Groove.
Man lernt auch seinen Körper kennen und man merkt halt auch, wenn es einem was wirklich gut tut, wie eben diese Bewegung. Weil wenn ich jetzt halt nur, gut, ich laufe halt den ganzen Tag durchs Studio, das heißt, ich habe jetzt schon mal mehr Bewegung als früher. Früher saß ich ja wirklich nur im Büro, also als ich noch ganz normal angestellt war, das war ja eigentlich Katastrophe, weil da hatte ich halt 0,0 Bewegung. Ich saß da festgenagelt an diesem Schreibtisch. Und so renne ich halt nochmal. Klar, wenn ich nähe oder bestrasse, dann, also gerade bei Straßen ist immer die Tage, wo ich wirklich mich ranhocke und bestraße, das ist immer richtig böse. Da habe ich echt wenig Bewegung, weil ich dann auch wirklich mich so festnagel und dann Steinchen setze und Steinchen und am besten Netflix an und bestraßen und dann sitze ich da. Und so funktioniert es aber beim Bestraßen auch am besten, wenn du einfach wirklich dran bleibst über Stunden.
Es dauert halt auch ultra lange, ne?
Schön, ja, genau. Und du kommst aber dann auch schön in so einen Flow und dann
läuft. Wie lange brauchst du für ein Oberteil zum Beispiel?
Für ein Oberteil, also es kommt drauf an, wie groß die Cups sind.
Sagen wir mal so C ist ja immer so fast der Standard so.
Ja, also ich sag jetzt so NPC, weil, also wenn du so ein Russian Style, ist immer mehr.
Viel größer, Stoff. Ne? Ja, ja.
Genau, ist viel größer als jetzt so ein Triangle beim NPC. Also so ein NPC-Bikini-Oberteil. Wenn ich richtig, richtig fast bin, aber das ist halt das Böse beim Bestraßen. Das ist tagesformabhängig. Ich hatte ein Oberteil schon mal in 10 Stunden fertig. Ich habe aber auch schon mal 20, 25 gebraucht. Nur fürs Oberteil.
Ja, ich glaube es dir. Also da muss man auch dabei bleiben, konzentriert bleiben.
Genau, und wenn du so richtig im Flow bist und es richtig läuft, dann kann das richtig fix gehen. Aber das kann auch einfach überhaupt nicht vorangehen. Und das ist wirklich tagesformabhängig. Das denkt man irgendwie nicht, aber es ist echt so.
Ja, sehr cool. Aber ja, genau, da sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema, Mara. Du bist ja nicht nur Athletin, sondern auch, nicht nur Sportlerin, sondern auch, ja, wie du gesagt hast, Designerin tatsächlich, ne? Wie bist du dazu gekommen? Du machst, du schneidest Bikinis.
Also im Endeffekt bin ich inzwischen ja, kann man ja so sagen, so ein bisschen alles, was Bühnenlook angeht, bis hin zur Präsentation mit Posing. Dafür, da kenne ich mich aus. Also da,
das ist genau, meine Leidenschaft. Schmuckschuhe, ne?
Genau, also inzwischen so habe ich ja sogar auch den Online-Shop. Ja, einfach alles, was man für die Bühne braucht. Schuhe, Schmuck, Tanning.
Und ich finde auch, ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber du bist ja, glaube ich, einzigartig in Deutschland. Ich meine, dass wir sonst niemand haben hier, ne? In Deutschland. Sonst halt international, also, weiß ich, da gibt es ja so einige Adressen, aber ich glaube, in Deutschland also, wüsste ich jetzt nichts
außer. Ich glaube, ein Shop, der wirklich alles hat, ist es sogar in Europa eigentlich einfach. Also, weil es gibt noch UK, aber da hast du halt Pounds und dann hast du Zoll drauf.
Ja, also ja, genau. UK kenne ich, da habe ich selber auch mal geordert, so, ne? Genau. Aber Bikinis aber haben die ja auch nicht, die selbst herstellen.
Genau.
Die verkaufen das so Secondhand-Bikinis, das
ich
schon.
Ich glaube sogar, also mit Bikinis ist es sogar, glaube ich, gar kein.
Nee, ich glaube auch, du hast recht. Also ich meine, in den USA gibt es ja die großen Bikini-Hersteller, so die auch so kettenmäßig in Anführungsstrichen arbeiten, aber ich weiß nicht, ob die Schmuck haben, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Also manche bieten so ein bisschen was an, aber eben nie alles.
Ja, und dafür schlägt dein Herz, oder ist das so?
Ja, voll. Also so alles, was Ästhetik und Design und sonst was, also alles ist so, ja, Ästhetik im Endeffekt damit zu tun hat. Und tatsächlich, ja, ich bin studierte Modedesignerin, habe auch einen Master, den auch tatsächlich sehr, sehr gut abgeschlossen damals mit einer 1,1.
Sehr gut.
Ja, tatsächlich. Man fragt jetzt auch kein Schwein.
Ja, ach komm.
Schwein mehr danach.
Was man hat, das hat aber, man, kann man trotzdem stolz drauf
ja,
sein.
Ja, nee, also ich habe das geliebt. Also das war auch mein Masterstudium, da konnte man auch sehr frei arbeiten und es war auch so ein bisschen, da konnte ich wirklich so ein bisschen meine künstlerische Ader endlich mal ausleben. Und es war eigentlich auch so die einzigste Zeit in meinem Leben, wo ich mal wirklich so ein bisschen künstlerischer arbeiten durfte. Weil im Bachelor war hatten wir immer noch sehr viele Vorgaben bei den Themen und im Master hast du deine eigenen Themen auch ausgewählt. Und das, also da hatte ich so ein paar Masterarbeiten, da bis heute denke ich mir so, boah, ist das geil. Und
voll schön.
Das waren die schönsten Arbeiten, die ich je gemacht habe. So. Und genau, ich wusste dann damals schon so, bin ja auch jemand, ging immer mit dem Kopf durch die Wand, ich will Modedesign studieren, also mache ich das. Und dann, ich will in die Wäschebranche, also mache ich das. Und bin dann auch tatsächlich, witzigerweise, hätte irgendwie keiner gedacht, so, dass es so auch so klappt. Dass es manchmal auch einfach so klappt, ne? Bin auch wirklich bei Triumph gelandet. Also Deutschlands größten Marken, also ja, ist ja schon Marktführer in Deutschland, auf jeden Fall, aus Deutschland in Deutschland und war dann bei der Tochterfirma Bidis angestellt und war da auch 2 Jahre in München und habe den Job sehr, 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 sehr geliebt. Leider wurde diese Marke verkauft und bin dann eben woanders hingegangen, war dann eben bei einem Dienstleister, der nicht mehr ganz so kreativ gearbeitet, also da war es nicht mehr ganz so kreativ. Und da war ich zwar auch länger, aber da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und dann habe ich auch quasi nach dem Job, also quasi mit dem Ende meines Arbeitsverhältnisses bei Triumph, das hat sich so überschnitten mit der Zeit, wo ich dann angefangen habe mit den Wettkämpfen. Und danach habe ich auch angefangen mit den Wettkampf-Bikinis. Und
cool. Aber da bist du ja richtig auch Wäscheschneiderin eigentlich und Designerin.
Ja,
so, ne?
Genau. Ja, also ich habe auch vor dem Studium sogar schon eine Ausbildung gemacht auf dem Berufskolleg. Also es ist vergleichbar mit einer Schneiderlehre, nur mit mehr Modedesign dabei. Also es war wirklich eine Modedesign-Ausbildung.
Ja, cool. Dann kannst du Handwerk und aber auch quasi das dahinter, was dahinter steht.
Ne? Genau. Also ich bin eigentlich handwerklich sogar sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, die meisten Modedesigner per se, weil die eigentlich nur das Studium haben. Und da ist es nicht ganz so ein riesiges Thema mit dem ganzen Verarbeiten und so weiter und so fort. Sondern da lernt man eher nur, das ist das Nötigste. Und das habe ich halt alles in der Ausbildung schon mitgenommen. Und das ist echt so cool. Dann eben halt auch in der Wäschebranche gewesen. Es hat eigentlich perfekt gepasst, auch jetzt dann mit den Bikinis, weil ich dann dadurch auch eben die Passform-Know-how und sowas hatte.
Ja, und ist auch gar nicht genau, so ohne, dass das richtig sitzt, ne? Das ist ja super wichtig.
Ja, es gibt tatsächlich auch gar nicht so viele Wäschedesigner. Tatsächlich ist es auch nicht so üblich, weil die meisten sind schon eher in der Oberbekleidung.
Ja.
Ja, und ja, genau, und dann habe ich das eben auch so 2017 angefangen, also mit meinen Wettkämpfen. Also mein Bikini, mein erster Bikini, den ich anhatte, war auch
der blaue, ne?
Warm, ja. Der war so türkis, ja. Mit blauem Strass drauf, ja.
Ja, ja, da hast du, glaube ich, schon im Post auch zugemacht, dass du so einen klassischen wolltest gerne und so.
Ja, genau. Ja, und ja, ich wollte schön. Damals schon so einen richtigen klassischen NPC-Bikini und das meinte der Eddie damals, auf gar keinen Fall mit Konnektoren. Und ich so, warum nicht? Und da hat das aber gerade angefangen mit diesen Russian-Style-Höschen. Und da dachte ich so, ja, ist okay, dann mache ich halt so ein komisches Höschen.
Boah, die finde ich auch ultra hässlich, ne? Also sorry, muss ich jetzt echt sagen, auch die haben auch hinten viel mehr Stoff und so, das sieht immer so richtig genau. Unvorteilhaft aus, egal wie groß der Hintern ist, so weil halt so ultra viel Stoff drauf hängt.
Inzwischen sind die aber sehr, sehr, sehr V-förmig geschnitten. Ich muss sagen, es machen extrem lange Beine und die sind inzwischen auch viel schöner geschnitten. Also 2017 sah das echt noch aus.
Ja, ja.
Also 2017, so da sah das noch anders aus. Bikini sah wirklich, so alles. Boah, schrecklich. Also wirklich, 2017 sah das echt schrecklich aus. Und da hat es aber erst so angefangen, dass sich da dieser Russian-Style so entwickelt hat. Und ja, genau, der jetzt seit ein paar Jahren ist der recht beständig im Schnitt und so. Und die sind sehr, sehr, sehr V-förmig, sehr hoch geschnitten, was aber auch Vorteile hat, weil ich habe ja auch einen relativ kurze Beine und langen Oberkörper. Das heißt, für mich war das eigentlich
sieht man gar nicht bei dir.
Das, ja, doch. Die hohen Schuhe machen es aus.
Ja, die hohen Schuhe.
Und da war das Höschen auch von Vorteil für mich, weil es meinen Oberkörper nicht so lange hat aussehen lassen.
Sehr cool. Mega. Ja, genau. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, bei Mara auf jeden Fall sicher Bikinis bestellen. Wie lange hast du so als Vorlaufzeit, so dass, wenn jemand auf die Bühne will, wann sollten die Mädels die Bestellungen aufgeben?
Ich sag immer so, nach der Saison ist vor der Saison, vor allem bei mir, weil wenn es was mit Muster ist, mit Verlauf oder Muster, dann bestraße ich das immer noch alles selbst, komplett selbst. Also wirklich, ich sitze da dran persönlich. Wenn es was ohne Muster ist, dann habe ich da inzwischen kleine Helferlein. Und dann kann man es auch mal so 3 Monaten Vorlauf, aber ich mache halt das Allermeiste, also 95% mache ich individuell. Das heißt, jetzt ich mich mit euch hin und suche das persönlich mit euch aus. Ihr kriegt eine individuelle Strasskombi, alles individuell, Passform, alles. Und dann kommt auch erstmal eine Anprobe. Und dann wird er erst bestraßt. Das heißt, bei mir ist das ein längerer Prozess, als wenn man das jetzt einfach ein
fertiges Design... Man kommt auch zu dir ins Studio, meine ich, ne? Du hast ja auch ein Design-Schneider-Studio quasi.
Genau, oder online. Und also online geht auch, dann mache ich halt Telefontermine und Videoanproben. Aber wie gesagt, ansonsten halt alles vor Ort. Und dadurch, dass es eben mit persönlichen Terminen verbunden ist, ist es halt einfach nicht so, als wenn man einfach ein Design online bestellt in der Größe und man macht es fertig und dann ist es halt da.
Ja, das ist auch viel wert auf jeden Fall. Ich finde es auch mega wichtig, dass das alles richtig sitzt, weil ich finde, das kann schon auch eine Wertung mal ausmachen, ne? wenn der zu hell ist oder so über die Bühnenlichter, wenn man es nicht so gut sieht. Ne?
Genau.
Genau. Was empfiehlst du den Mädels für Farben? Wir können ja so mal ein bisschen dein Designer-Brain noch anzapfen. Sag mal, wir gehen jetzt mal verschiedene Typen durch, okay? Der klassische Blondine, blaue Augen. Was sagst du, was knallt auf der Bühne am besten für so jemanden?
Wurscht.
Wurscht.
Ist wurscht, welche Haarfarbe.
Babyrosa dann.
Also es ist egal, welche Haarfarbe und welche Augenfarbe ihr habt, weil ihr habt alle das schöne Tanning drauf.
Das stimmt.
Klar, alle sind so dunkel. Bei manchen, bei Blondinen, bei so dunkelblonden Haaren sieht immer so ein Grün auch schön aus. Oder es gibt so bestimmte Looks, die dann so auch passen. Aber theoretisch hat es eigentlich gar nicht so, ist es gar nicht so aussagekräftig, welche Haarfarbe du hast oder so. Sondern es ist halt viel wichtiger, dass es grundsätzlich eine gute Farbe ist für die Bühne. Das heißt, diese Farbe sollte
aber ich finde schon, bei dunklen Haaren finde ich Rot schon schön. Und bei Blondinen finde ich diese Blautöne mega schön.
Aber es spricht nichts dagegen, dass eine Blondine rot trägt. Also das sieht man ja auch und das wirkt auch.
Ja.
Das, also es ist wirklich eine Sache von, ist das eine gute Farbe oder ist es keine gute Farbe? Und es keine guten Farben sind entweder zu hell oder zu dunkel.
Es sollte ja, weil man auch viele dunklere Farben mal wieder gesehen hat, auch eine Zeit lang, ne? Auch so ein ultra dunkles Blau und so, aber ich muss auch sagen, ich bin da persönlich nicht so der Mega-Fan von. Ich finde halt so ein richtiges knalliges Lila, so ein knalliges Grün und so ein richtig reicher Blauton finde ich immer irgendwie auf der Bühne einfach noch schöner.
Ja, das ist immer so ein bisschen der persönliche Geschmack und man muss sich ein bisschen lösen von seinem persönlichen Geschmack, was Bikini-Farbe angeht, weil wenn man einfach mal, ich sag das dann auch immer den Mädels, die dann sagen, ja, aber mir gefällt das irgendwie besser und ich so, ja, ich versteh's.
Sieht hässlich aus auf der Bühne.
Ja, nee, nicht hässlich, aber nicht dunkelblau halt, ne? Ist auch schön und wenn du wirkst du, das passt dann schon. Aber setzt euch mal ins Publikum und achtet mal auf die Bikini-Farben, achtet mal auf, wie eine Farbe wirkt. Welche Farbe tritt eher zurück? Welche Farbe ist dann vielleicht gerade so helle Farben, viel zu hell, ist irgendwie störend. Und alles,
und ich finde auch diese ganz hellen Farben, auch so hellblau oder Flieder, was man auch eine Zeit lang viel gesehen hat, die sehen dann weiß aus der Bühne, weil durch die Steine reflektiert das und weiß und man sieht dann einfach gar nichts mehr an Farbe. So. Das finde ich irgendwie dann auch nicht so toll. Oder so Orangetöne, die ja manchen Leuten richtig gut stehen, aber auf der Bühne sieht das mit dem Tanning einfach so ein verwischender Farbton, das ist irgendwie auch nicht mehr so toll.
Ja. Genau. Und alles, was dunkel ist, ist es so, als würde man euch in eine Reihe aufstellen und die Personen, die einen dunklen Bikini anhaben, gehen einen Schritt zurück.
Ja, voll. Ja.
Ja. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Natürlich gibt's wunderschöne dunkle Bikinis. Das ist dann immer so die Frage, ja, wie kannst du's so rüberbringen und willst du auf Nummer sicher gehen oder sagst du, nee, das muss die Farbe sein? Wenn du sagst, ey, also keine Katastrophenfarbe, wird so orange, sag ich jetzt mal, oder weiß, ganz schlimm. Wenn es ein dunkleres Blau ist, alles gut, ist immer noch eine gute Farbe. Wenn du aber sagst, ich möchte das Optimalste vom Optimalen haben, dann geh halt mit einer knalligen Farbe.
Mhm. Voll. Und was würdest du empfehlen? Würdest du quasi Farbverläufe empfehlen von den Steinchen oder lieber so eine solide Farbe? So für die Bühnenwirkung. Was ist da, was kommt da besser?
Ich würde es verbandsabhängig machen. Ich finde beim DBV darf es auf jeden Fall irgendwas mit Verlauf sein. Da darf es auch ein bisschen kräftiger sein von den Farben, die da im Verlauf sind, weil das einfach so verbandsspezifisch ist und so ein bisschen dann auch ein Trend im Verband ist, versus beim NPC ist es sehr klassisch, sehr einheitlich. Da würde ich eher vielleicht auf so ein Streumuster gehen, also an das, was eher so wie eine einzige Farbe ausschaut. Da sind immer mehrere Steinchenfarben mit vermischt. Oder man kann zum Beispiel auch, das sieht man jetzt beim NPC auch mal mehr, dass man schon so eine Art 3D-Effekt hat, aber softer als jetzt beim IFBB.
Okay. Genau. Also ich fand ja Gendry, halt die ja gewonnen hat, ne, die hat ja, glaube ich, einen, boah, das weißt du bestimmt besser als ich. Ich meine, die hat einen türkisen Bikini mit grünen Steinen gehabt, ne?
Ja, es war so ein Petrolsamt.
Genau, Petrolsamt war das.
Genau, mit grünen Steinchen, irgendeine Farbmischung drauf, ja.
Ja, also auch.
Es war tatsächlich sogar ein Samt.
Samt war das, ja. Ja. Findest du, was findest du besser, Samt oder diese glänzenden Stoffe?
Witzigerweise auch da verbandsspezifisch. NPC bin ich eher bei Metallic. Ich habe ja auch selber den roten Samt-Bikini, wo ich auch sage, ja, ich werde jetzt mir auch nochmal einen rot machen, allerdings in Metallic, weil das ist jetzt auch sehr, sehr speziell oder das sehe wahrscheinlich nur ich. Aber ein Samt hat einen Strich, also das heißt, wenn du den drehst, hat das eine andere Farbe. Und dadurch, dass die Nähte da im Schritt aufeinander kommen, sieht man diese Naht sehr extrem, weil die also da ist wie so ein Farbunterschied im Stoff, aber das ist nur die Strichrichtung.
Mhm.
Und wenn man extrem in dieser Backpose steht und extrem ins Hohlkreuz geht, dann sieht man diese Naht. Und ich habe das einmal auf einem Bild gesehen bei mir selbst und seitdem kann ich das nicht mehr angucken. Und deswegen
okay, das ist die Designerin, die Perfektionistin auf jeden Fall.
Ja, und jetzt habe ich es gesehen und once you have seen it, you can't unsee it.
Ja, voll. Aber das glaube ich. Das hast du es mir gesagt, jetzt sehe ich wahrscheinlich auch solche Sachen.
Ja, genau. Und dann fängt man an, darauf zu achten. Dann denkt man sich, ah, oh, nee, das geht nicht. Ja, also auch da witzigerweise wäre ich aber beim IFBB irgendwie in 95% der Fällen eher für ein Samt, auch weil es einfach besser passt in den Verband, weil man es auch so immer sieht.
Ja, voll.
Und das ist aber eigentlich auch ganz
gut. Das ist einfach häufig, ne?
Du willst halt nicht auffallen um jeden Preis, du willst positiv auffallen.
Ja, total. Ich glaube, so total rausstechen dann auf eine andere Art und Weise ist auch nicht so optimal. Genauso wie mir, dass die dann irgendwie eine Haarspange haben oder so. Wenn die alle Leute die Haare halt nicht mit irgendwie Spänkchen haben. Genau. Ist einfach auch so, das will man vielleicht doch nicht. Ne? Voll. Genau. Wie wichtig findest du Posing?
Sehr.
Ja. Wann würdest du den Leuten empfehlen, wann sollen die starten? Wenn man, sagen wir mal, ich habe jetzt gesagt, ich will auf die Bühne mal, ich mache seit ein paar Jahren Krafttraining. Wann soll ich mich mit dem Posing beschäftigen?
Also in dem Moment, wo du dich entscheidest, auf die Bühne zu gehen, solltest du dir eine Posingstunde buchen. Ja, ne? Weil also allein schon für deine Check-ins für den Coach. Wir machen sie inzwischen fast alle Online-Check-ins. Das muss irgendwie vergleichbar sein für deinen Coach. Wenn du nicht mal ordentlich in Pose stehst, wie soll der überhaupt sehen können, was da passiert?
Voll, ne? Die Grundpose, ne? Das ist auf jeden Fall was, das muss man lernen.
Und genau, dann musst du halt gucken, ey, es ist auch eine Frage so, wie sieht denn eigentlich die Pose an mir aus? Ist das überhaupt richtig für mich, die Klasse, die ich da für mich auswähle? Und das sieht man am besten in der Pose. Ja, und dann musst du auch noch bedenken, wenn du jetzt erstmal, ja, guck halt einfach mal irgendwie und mach halt jetzt irgendwie und dann später buche ich mir irgendjemand. Warum willst du es dir erstmal selbst falsch beibringen?
Ja, es ist auch schwierig, das wieder unlearning, ne? Also dieses nicht
genau.
Mehr, dieses Vergessen.
Und dann musst du das wieder verlernen, was du die ganze Zeit falsch gemacht hast. Und ich denke mir immer so, Alter, das dauert jetzt viel länger, als wenn du es gleich richtig lernst.
Voll.
Und das habe ich halt öfters im Posing, wo ich mir denke, dann wiederhol, also du verbesserst das und die sehen es auch, aber die fallen immer wieder zurück und das ist auch normal, weil du halt einfach Posing, das ist so eine Sache, das lernst du, bis du nicht mehr drüber nachdenken musst. Das heißt, da sind wirklich so Verknüpfungen in deinem Hirn, dass die Bewegung einfach eine natürliche Bewegung, eine automatische Bewegung für dich wird. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, wenn es denn die richtige Bewegung ist, ist es perfekt, weil dann läuft es einfach auf der Bühne. Wenn es allerdings, wenn du dir jetzt schon was angewöhnt hast, was falsch ist, ja, dann dauert das, bis du das jetzt wieder verlernt hast, weil das ist automatisiert in deinem Hirn.
Voll, das ist echt super wichtig. Weil ich auch sagen muss, so für jemand, der damit ganz neu anfängt, ich würde wahrscheinlich empfehlen, dass man so ein, zwei Posingstunden am Anfang nimmt und danach aber wirklich fleißig selbst dabei ist, dabei ist. Ne? Weil auch wenn du dir immer wieder Posingstunden buchst, wenn du halt nicht eigentlich täglich sozusagen übst, dann wird es halt auch definitiv auch nichts trotzdem, finde ich.
Das bringt auch nichts. Also ich würde echt sagen, so eine Posingstunde für die Grundposen, eine Stunde für die Übergänge und dann bist du erstmal set so für eine Weile.
Dann brauchst du weiter üben und ab und zu vielleicht mal drüber gucken lassen, ne?
Genau, und wenn du merkst, boah, jetzt irgendwo hänge ich total oder ich komme nicht mehr weiter oder irgendwie habe ich es ein bisschen schleifen lassen, dann buch dir nochmal eine Stunde zum Auffrischen. Aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, du brauchst jede zwei Wochen eine Posingstunde für ein Jahr. Ja. Also das definitiv nicht. Also das wollen auch manche Leute verkaufen.
Ist ja auch viel Zeit und auch viel Geld tatsächlich, ne?
Genau, aber das ist einfach auch unrealistisch. Es ist einfach unrealistisch und auch nicht notwendig. Es gibt manche Leute, die bräuchten das. Das sind so gewisse Bewegungslegastheniker, oder nicht, sag ich mal. Bei denen geht das wirklich nicht anders. Die bräuchten das wirklich. Aber wenn du jemand bist, der selber fleißig dran bleibt, dann brauchst du 2 Stunden am Anfang und dann immer mal wieder so alle paar, wie du halt Bock hast. Und dann in der Prep halt schon ein paar Mal öfters, so je nachdem, wie gut du halt auch bist, von alleine. Mhm. Manche brauchen dann nur so 1-2 Posingstunden zum Auffrischen, manche eher so 3-4-5. Manche brauchen, wie gesagt, eigentlich bräuchten, das sind aber die es auch nie machen, die bräuchten wirklich mindestens alle 2 Wochen eine Posingstunde, damit die das ja nicht verlernen, damit die das ja nicht schleifen lassen und ja nicht verlernen, was sie gelernt haben, weil die ihren Körper gefühlt nicht so, die Bewegung, also die können das nicht so einschätzen, was ihr Körper macht, aus einem anderen Blickwinkel.
Ja, ich kann das gut verstehen. Ich denke mal, da muss man aber auch definitiv für sich einfach so ein bisschen noch ordentlich dranbleiben, ne? Hm. Was würdest du sagen, Mara, wenn du so auf deinen Werdegang so zurückblickst, so gibt es da jemanden, der dich besonders inspiriert hat, ob es irgendwie eine öffentliche Person ist oder Familie, Freunde, irgendwie, wo du sagst, okay, der hat mir immer wieder irgendwie, dieser Mensch hat mir immer wieder Kraft gegeben?
Also durch den, witzigerweise, ich wurde tatsächlich zu diesem Sport geinfluenced.
Und ich habe wirklich... Das ist sehr spannend, erzähl.
Ja, und ich folge dieser Person noch immer, auch wenn sie keine Wettkämpfe mehr macht. Ja, und cool. Ich finde, die ist auf jeden Fall eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante und inspirierende Person für mich, auch geschäftlich, weil sie, also es ist die Buff Bunny, Heidi Sommers.
Ah ja.
Und ich folge der schon, seitdem die in ihrem kleinen, dunklen Apartment in San Antonio saß und Wettkämpfe gemacht hat. Und bevor die noch...
Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt Wettkämpfe gemacht hat. Ich kenne die nur so als Influencer-Mädchen, aber so halt auch so, also tut mir leid, aber davon gibt es ja 8 Millionen, so kleine hübsche Blondinen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie so einen Werdegang hat, tatsächlich selbst.
Ja, nein, ich folge der wirklich schon seit jetzt, das ist richtig krass, aber ich folge der jetzt bald, ich glaube, schon 8 Jahre oder so.
Okay.
Das ist echt heftig, ne? Und das ist aber auch die einzige Person, der ich so lange folge. Und die hat damals Wettkämpfe gemacht, bei der habe ich das gesehen und eben halt dann auch NPC und dann dachte ich mir so, boah, ich will das auch. Ja. Und ich finde bei der die Entwicklung extrem krass, wie sie dann auch irgendwann gesagt hat, hey, ich konzentriere mich jetzt aufs Business, war ich dann erstmal so, oh, echt jetzt? Und eigentlich ist es so der Unfollow-Button für jede Athletin, aber sie macht keine Wettkämpfe mehr, uninteressant. Ist halt leider wirklich so bei unserem Sport. Und bei der bin ich irgendwie dran geblieben, weil sie halt wirklich auch lustige, sie einfach eine lustige Person ist, auch wenn man so ihr YouTube halt verfolgt. Nicht nur also nicht unbedingt Instagram, sondern mehr das YouTube von früher so. Ich glaube, sie macht jetzt gar nicht mehr so viel YouTube. Und wie sie auch ihr Business jetzt entwickelt hat und alles.
Ist ja, ist ja Milliardärin, ne? Definitiv, die ist ja ganz schön durchgerutscht.
Ja, Millionärin auf jeden Fall.
Ja. Ja, das ist ja schon riesig, ne, diese Firmen und wie viel Umsatz die machen, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich, teilweise. Ja, crazy, witzig, hätte ich auch überhaupt nie gedacht so, aber das ist lustig, wer einen so inspirieren kann, wer weiß, wer diesen Podcast jetzt hört und sagt, oh, komm, ich mach's auch.
Ja, witzigerweise, sie ist auch genau 1 Jahr älter als ich, also auf den Tag, sie hat nämlich auf den Tag den gleichen Geburtstag wie ich. Und ist auch genauso alt wie ich. Also ich habe mich da sehr gut identifizieren können, deswegen wahrscheinlich auch einfach.
Voll. Und hast du, weil das ist ja schon jetzt auch, wenn man überlegt, dass du 7 Jahre quasi Bühnensport, hast du irgendwann so einen Moment gehabt, wo du einfach keine Lust mehr hast und gesagt hast, ich mache das jetzt alles nicht mehr?
Ja, einzelne Mal, vor allem dieses Jahr.
Okay. Krass, ne? Da bist du Profi geworden, dass du dieses Jahr das so...
Ja, aber in der Prep habe ich manchmal schon gedacht, boah, nee, ich glaube, ich habe mich dann manchmal wirklich gefragt, so, ist das richtig, was ich mache?
Ja, das glaube ich.
Also man hinterfragt sich dann irgendwie so. Und ja, man gibt ja schon sehr, sehr viel rein in den Sport.
Ja, man gibt teilweise so super viel Herzblut auch rein, ne?
Ja, und man fragt sich dann auch, oh, wird es einem gedankt?
Wie hast du dich dann dazu wieder entschlossen? Also wie hast du dich dann da rausgeholt, wenn da so Phasen kamen?
Ja, am Ende des Tages so tief drin. Ich bin halt so ein Bauchmensch, so ein Herzensmensch. Und ich habe eigentlich immer, egal was ich gemacht habe, immer so meinem Bauch und meinem Herzen so gefolgt. Und egal, ob es jetzt mein Studio Modedesign war, da waren meine Eltern auch nicht happy. So, aber ich habe es halt trotzdem gemacht.
Ja, da hat dein Herz für geschlagen.
Ja, genau. Ich habe eigentlich immer das gemacht, wo mein Herz so Ja gesagt hat. Und Bühnensport, ja.
Mega schön.
Immer noch,
ja. Was findest du am schönsten an unserem Sport?
Die Ästhetik.
Die Ästhetik, ja. Also finde ich auch, muss ich auch sagen, ich finde es auch super schön. Ich
mag das
auch.
Das ist halt irgendwie so sehr. Mein Thema.
Ja, ja.
Und das ist halt, für mich ist Bodybuilding halt nicht ein bisschen dumm rumpumpen, sondern es ist halt ein kleines Kunstwerk geschaffen.
Voll, ja, total. Ich muss auch sagen, so, ich mag halt den Prozess auch sehr gerne, diese Disziplin, die man halt hat, aber auch ein großer Teil ist, diese Leichtigkeit auf der Bühne ausstrahlen, so dieses Gesamtpaket, das finde ich halt auch ultra schön, ne?
Ja.
Das ist einfach.
Und das gehört alles dazu.
Voll.
Also die harte Arbeit gehört dazu, aber auch das stolz präsentieren gehört auch dazu.
Total, ja, mega. Sehr gut, Mara. Wenn du jetzt einer Bikini-Athletin so einen Tipp geben könntest, sozusagen, was würdest du ihr raten, wenn die jetzt sozusagen ganz neu anfängt? Du machst das schon 7 Jahre lang, du bist echt ein kleiner Veteran, wirklich. Richtig cool, finde ich das. Was würdest du so jemandem raten?
War schwierig.
Was würdest du dir raten?
Wenn du den anfängen?
Mhm.
Ich weiß nicht, ich hatte halt auch irgendwie echt viel Glück. So, also ich glaube, ein guter Coach und sich selbst treu bleiben.
Ja.
Also,
das ist auch nicht so einfach, doch, jemanden zu finden, mit dem man so richtig auf einer Welle ist, ne?
Ja, man muss wirklich, also das richtige Umfeld eigentlich schaffen.
Ja.
Und auch nicht zu verbissen und nicht auf Biegen und Brechen.
Ja.
Sondern auch so ein bisschen Vertrauen und nicht
Zeit auf geben, Raum geben, einfach. So, ne?
Ja, genau.
Voll, ja, sehr cool. Hast du ein teilweise negatives Feedback von deiner Umgebung mal gehabt oder war das eher so ausgeglichen, dass es so alles akzeptiert war?
Ja, mehr als genug.
Okay.
Ja, es ist einfach ein Randsport, der nicht so akzeptiert wird zum Teil. Also egal, ob es jetzt Familie oder außenstehende Menschen waren, auf der Arbeit, sonst was. Also eigentlich, seitdem ich das angefangen habe, schon immer gibt es da böse...
Gegenwind so.
Ja, immer, eigentlich immer.
Ja.
Da gibt, aber gut, man lernt das einfach zu ignorieren. Und
sein einfach so drüber gestanden, dann das so einfach durchgezogen. Ne?
Musst du auch. Aber das ist halt auch irgendwie so das, was ich halt irgendwie, wie gesagt, egal was ich gemacht habe, es gab eh immer Gegenwind. Es wird immer Leute geben, die dagegen sind. So. Und du musst halt wissen, was du willst. Und es ist egal, was andere Leute dazu sagen oder denken. Voll. Am Ende des Tages musst du dich selbst glücklich machen und nicht andere.
Total.
Du kannst es eh nie allen recht machen.
Ich finde es auch wichtig, ja. Ich finde es auch irgendwie, ich habe auch mal irgendwie letztens irgendwie nochmal dran gedacht, so, wenn es dich glücklich macht, muss es einfach keinen Sinn ergeben für irgendwen anderes. Das ist immer so, finde ich, auch so der Punkt irgendwo.
Genau, es ist auch so. Du bist nur dir selber so was schuldig, sonst keinem.
Voll, ja. Und viele verstehen es auch einfach nicht, ne? Die verstehen es einfach nicht.
Aber
es ist auch okay.
Ich finde auch,
man muss es auch gar nicht versuchen zu erklären, weil es gibt Leute, die wollen es auch nicht verstehen und dann passt es auch.
Aber es ist auch wirklich so dieses Ding so, und desto krasser du ausschaust, weil am Anfang geht es immer noch so, aber desto mehr man es dir ansieht, desto mehr meinen Menschen, sich rechtfertigen zu müssen vor dir, obwohl du das Thema nicht mehr anbringst. Also sie müssen sich schon für ihr Stück Kuchen, was vor ihnen steht, rechtfertigen, obwohl du gar nichts sagst.
Ja, ich glaube, viel wird dann projiziert auch, ne? Das ist wahrscheinlich auch echt oft der Fall. Genau, ja, ich glaube, da, wenn man drüber steht, dann passt es eigentlich ganz gut, ne?
Ja, das ist halt so, man gewöhnt sich irgendwie dran.
Voll.
Genau. Ist okay.
Was wünschst du dir für die Zukunft, Mara, jetzt demnächst?
Ja. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Endeffekt.
Eigentlich so krass viel passiert. Hast du es überhaupt realisiert, dass du jetzt Profi bist?
Ja, irgendwie immer noch nicht so ganz.
Weil du bist ja auch vom Wettkampf durch Wettkampf gerauscht jetzt eigentlich, ne?
Ja, ich hatte dann dazwischen immer mal wieder so den Moment, wo ich mir dachte, boah, krass, ich bin ein Profi. Aber so immer mal wieder und dann irgendwie schon wieder raus aus dem Kopf. So. Hm. Und ja, ich möchte nächstes Jahr schon auf jeden Fall starten und ich möchte mich einfach verbessern. Und ich finde es auch, ich bin auch gerade mega hyped, weil ich echt nochmal so mich weiterentwickeln darf, auch als Athletin. Und so viel Raum nach oben nochmal ist. Also
voll.
Irgendwie.
Das ist eigentlich auch schön.
Einfach.
Ne?
Ja, irgendwie macht es halt Spaß, weil du siehst halt, was noch alles geht.
Mega schön.
Ist halt so,
Du bist irgendwie auch wieder jetzt am Anfang der Reise trotzdem, obwohl du jetzt Profi bist.
Ja, genau.
Auf eine andere Reise.
Eigentlich fange ich jetzt wieder bei Null an.
Cool.
So, du bist jetzt aufs nächste Level aufgestiegen und bist jetzt ganz am Anfang von dem Level.
Ja, sehr schön. Mega, Mara, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Ich fand es super schön, mit dir zu sprechen, auch wie du quasi deine Reise jetzt so gestaltet hast und freue mich sehr, dass wir dich nächstes Jahr auch anfeuern können bei deiner weiteren Profireise.
Ja, danke.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.